Bevor wir uns auseinandersetzen mit den Größen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, lasst mich noch kurz ein Versprechen einlösen, das ich gegeben hatte am Anfang des letzten Kapitels zu Kreislauf und Wertschöpfung, nämlich einen Blick auf eure eigene Einkommensentwicklung zu werfen. Wie argumentieren wir im Wissen um das, was wir gelernt haben, wenn wir ein höheres Einkommen heraushandeln wollen? Schauen wir dazu noch mal kurz auf die Folie 13. Auf der Folie 13 seht ihr den Zusammenhang zwischen der Nettowertschöpfung, den anderen Faktoreinkommen und schließlich den Faktoreinkommen des Eigenkapitals mit Gewinn und Verlust. Wenn ihr so argumentiert, die Firma macht mehr Gewinn, deswegen will ich einen höheren Lohn und Gehalt, dann wird der Unternehmer sagen, das finde ich super, dass wir mehr Gewinn machen, aber ich sehe nicht ganz, warum das dazu führen sollte, dass Sie persönlich mehr Lohn und Gehalt bekommen. Was wir also verargumentieren müssen, ist was anderes. Wir müssen verargumentieren, dass unsere Tätigkeit unmittelbar die Nettowertschöpfung vergrößert hat und dass deshalb es möglich ist, höhere Löhne und Gehälter zu bezahlen. Bei den Gewinnen, da muss der Unternehmer ja was abgeben. Nettowertschöpfung ist zunächst mal ein relativ abstrakter Begriff, aber wenn wir eben sagen, wir haben für mehr Wertschöpfung gesorgt im Unternehmen und davon könnte ein Teil verwendet werden, um unser Gehalt zu zahlen, dann kann sich der Unternehmer rausrechnen, okay, da ist ja dann noch ein anderer Teil, der meinen Gewinn vergrößert und es dürfte auf diese Art und Weise dann eher möglich sein, dass hier eine Gehaltsmehrung erreicht wird. Das kann zum Beispiel sein, dass man höhere Preise auf dem Markt durchgesetzt hat für die Produkte. Das kann sein, dass man die Einkaufspreise gesenkt hat und so weiter. Das alles erhöht die Nettowertschöpfung. So, dann schauen wir auf den Teil Folie 19 folgende. Was wir hier kennenlernen ist, genauere Begrifflichkeiten von solchen Worten wie Bruttoinlandsprodukt, die immer wieder in den Nachrichten auftauchen. Hier lernen wir mal kennen, was versteht man eigentlich darunter. Was wir auch kennenlernen ist, dass die Erzeugung von Gütern und das Einkommen zusammenhängt. Das wissen wir zwar schon aus der vorhergehenden Sektion, wo wir uns das mit anhand des Kreislaufschemas vergegenwärtigt haben. Aber jetzt sehen wir das dann auch nochmal mit Zahlen belegt, wenn wir uns die sogenannte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, abgekürzt VGR, mal zu Gemüte führen. Ja, und dann wollen wir uns im Rahmen dieses Kapitels auch noch ein bisschen mit etwas beschäftigen, das für Deutschland sehr wichtig ist für die deutsche Wirtschaft, nämlich vor allem der Export, weil wir da Güter hier herstellen, das heißt hier Arbeitskräfte benötigen, die wir im Ausland verkaufen und damit korrespondiert natürlich bis zu einem gewissen Grade der Import. Da werden die Güter anderswo hergestellt und wir bringen sie zu uns. Und mit diesem Teil wollen wir uns auch ein kleines bisschen auseinandersetzen, nicht zuletzt deshalb, weil wir in der Präsidentschaft von Donald Trump gelernt haben, dass ein Handelskrieg nichts von gestern ist und auch nichts ist zwischen zwei exotischen Staaten, sondern dass das Thema auf der Agenda steht zwischen den USA und der Europäischen Union einerseits und den USA und der Bundesrepublik Deutschland auf der etwas konkreteren Basis andererseits. So, schauen wir mal auf die Folie 21. Sehen wir jetzt zunächst einmal, was hat denn diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung für eine Aufgabe und wie wird das Ding gegliedert? Grundsätzlich mal ist eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nichts anderes als die Buchführung eines Unternehmens, nur mit dem Unterschied, dass es für einen gesamten Staat ist. Wenn wir jetzt pingeliger sein wollen und sagen wollen, ist es jetzt eine externe Rechnungslegung oder eine interne Rechnungslegung, dann wird man sagen, es ist eigentlich mehr eine interne Rechnungslegung. Den meisten außerhalb ist das nicht so wichtig, aber bis zu einem gewissen Grad tritt dann doch wieder dieser Effekt an, dass die auch ausländische Interessenten da sind für diese Zahlen. Also ja, ist irgendwo an der Schnittstelle. Ja. Viele Details daraus interessieren ausländische Verfolger Deutschlands nicht, überhaupt nicht. Andere Zahlen sind für deren Meinungsbildung sehr wichtig. So, drei wesentliche Rechnungen haben wir innerhalb der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Einmal, wie ist die Wirtschaftsleistung entstanden in unserem Land? Zum Zweiten, wie wird diese Wirtschaftsleistung verteilt? Wer bekommt also was davon? Und zum Dritten dann, wofür wird diese Wirtschaftsleistung denn letztendlich verwendet? Das sind also diese drei Rechnungen. Das Beruhigende daran ist, wir erinnern uns wieder an unseren Kreislauf, dass bei allen dreien die gleiche Endsumme rauskommt. Es kommt bei allen dreien als Endsumme das sogenannte Bruttoinlandsprodukt raus. Die Definition kriegen wir dann gleich später. Zu dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gibt's auch noch etliches an Nebenrechnungen, an Unterrechnungen und so weiter und so fort. Es gibt zum Beispiel eine Rechnung, die sich detailliert damit beschäftigt, was an Import und Export stattfindet, was sonst noch an grenzüberschreitenden Zahlungen da ist. Und das nennt man dann die Zahlungsbilanz. Dann gibt es eine Detailrechnung, die sich damit beschäftigt, wie das denn ist mit dieser Wertschöpfungskette. In welchem Umfang werden denn Werte, die vorher schon produziert wurden, verwendet für die Herstellung von Endprodukten? Das ist die sogenannte Input-Output-Rechnung. Dann haben wir die Sektorrechnungen, bei denen man sagt, lass uns doch mal alles zusammenstellen, was zum Beispiel der Staat so treibt. Ja? Woraus zieht er seine Einnahmen? Wofür verwendet er das Geld? Dann rechnet man das halt alles mal zusammen. Und dann kann man zum Beispiel auch eine Rechnung bilden für den Bereich des Tourismus, weil der ja sehr vielfältige Dinge umfasst. Da haben wir Transportleistungen, wir haben Gastronomieleistungen, wir haben Übernachtungsleistungen. Und mit Ausnahme der Übernachtungsleistungen sind die nicht mal klar unterscheidbar, ob es sich jetzt hier um touristische Leistungen handelt. Das heißt also etwas, das erbracht wird für jemanden, der nicht an seinem Wohnort ist, oder ob es sich um Leistungen für Einheimische handelt, bei denen also dieses Merkmal des Tourismus nicht vorliegt. Ja, wenn ich in ein Wirtshaus gehe und bestelle mir einen Schweinsbraten, dann bin ich ja hier im Allgäu, ich wohne in Kempten, dann bin ich da ja nicht schon deshalb Tourist, weil ich einen oberbayerischen Akzent habe, sondern ich bin Einheimischer, nicht Tourist. Dann heißt also, mein Schweinsbraten zählt nicht in die touristische Leistung hinein. Wenn jetzt aber jemand aus Norddeutschland käme, der dort wohnt und hier nur zu Urlaub ist, für den wäre das eine touristische Leistung. Deswegen besteht da Interesse dran, das abzugrenzen und mal sauber zu machen, was denn hier wohin gehört eigentlich. Ja, auf der Folie 22, die sollten wir uns vielleicht im Präsentationsmodus anschauen, dass wir nicht überfordert werden. Da haben wir die drei schon erwähnten großen Rechnungsstränge der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, nämlich die Entstehungsrechnung, die Verwendungsrechnung und die Verteilungsrechnung. Und wie ihr da oben schon sehen könnt, sind deren Beträge gleich. Es kommt überall das Gleiche raus. Werfen wir mal einen kurzen Blick zunächst auf die Entstehungsrechnung. Da haben wir insgesamt eine Bruttowertschöpfung von 3,1 Billionen Euro. Also es sind die deutschen Billionen, nicht die englischen. Das heißt, wir haben hier die 3 und dann 9 Nullen bei 3 Billionen. Und dann kommen auf diese Bruttowertschöpfung noch drauf die Gütersteuern, also sowas wie Tabaksteuer, Branntweinsteuer, Mineralölsteuer, Einfuhrumsatzsteuer etc. pp. Und davon werden runtergezogen die Gütersubventionen, also was weiß ich, Ja, nehmen wir ein nettes Beispiel. In Deutschland ist ja der Anbau von Marihuana zu Konsumzwecken verboten. Aber es gibt zum Beispiel deutsche Landwirte, die in Frankreich Felder haben zum Marihuana-Anbau. Und die kriegen dann von deutschen Behörden Subventionen ausbezahlt, weil sie dort so schön Marihuana anbauen. Auch das kommt vor. Die Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen werden also draufgeschlagen. Das ist sozusagen die steuerliche Verzerrung des Verkaufspreises. Und dann kriegen wir in der Summe das Bruttoinlandsprodukt. Und das sind immerhin knapp 3,5 Billionen Euro, die Deutschland 2019 als Bruttoinlandsprodukt hatte. Im Jahr 2020, ihr wisst es alle, wird es weniger werden. Man rechnet damit, dass wir einen Rückgang haben werden um etwa 6%. Im nächsten Jahr sollen dann wieder 4% draufkommen, aber aufpassen, ja, ihr wisst es, wenn ich von 106% draufschlage und würde dann auf den dann entstandenen Wert 6% wieder draufschlagen, dann käme ich nicht auf die alten 100%. Ja, weil es ja immer 6% dann vom Ausgangswert sind. Das heißt, die Minderung am Anfang wäre größer als der Aufschlag dann in der Folge. Das heißt, wenn wir also sagen, für 2021 rechnen wir mit 4% Wachstum wieder, dann heißt es nicht, dass uns nur noch 2% fehlen, bis wir wieder auf dem Stand wären, den ihr da vor euch auf dem Bildschirm seht, sondern dann heißt es, dass da schon noch ein bisschen mehr Lücke ist, so 2,5 bis 3% fehlen dann noch von dem, was ihr da jetzt auf dem Bildschirm seht. Und das hoffen wir, dass wir das dann 2022 vollends wettmachen können. Ja, schauen wir mal auf die Bruttowertschöpfung. Die ist hier aufgegliedert nach einzelnen Wirtschaftsbereichen und was die dazu beitragen. Vielleicht für euch mal erst kurz die Frage, was glaubt ihr denn eigentlich, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung macht der Bereich der Dienstleistungen aus? Könnt ihr euch wieder auf irgendeinen Zettel schreiben oder merkt euch mal kurz die Zahl. Und dann schauen wir doch mal, wie viel es real ist. Ja? Wir haben hier die Land- und Forstwirtschaft mit 25 Milliarden. Ja, wenn man schaut, wie viel in der Presse berichtet wird über die notleidende Landwirtschaft und so weiter, dann könnte man meinen, das muss fast ein Drittel von der Wirtschaftsleistung sein. Dann haben wir das produzierende Gewerbe ohne Bau. Da ist also unsere gleichfalls lautstarke Autoindustrie drin. Und dann haben wir noch das Baugewerbe. Die drei, die sind produzierend. Und der Rest, der ist Dienstleistung. So, dann schauen wir mal, da haben wir also 930 Milliarden in etwa, was hier Produktion ist. Das ist weniger als ein Drittel der Wirtschaftsleistung, das heißt mehr als zwei Drittel der Wirtschaftsleistung werden erbracht durch Dienstleistungen verschiedenster Art. Dazu gehört im Zweifelsfall auch ihr, weil ihr ja auch nicht etwas produziert, sondern eher etwas vermarktet. Ja, dann schauen wir mal auf die Verwendungsrechnung als nächstes. Was gibt's denn da? Wir haben drei große Blöcke, nämlich einmal den Konsum, einmal die Investition und einmal das, was über die Landesgrenzen geht. Und diese drei Elemente, schauen wir speziell mal in den unteren Bereich hinein. Beim Außenbeitrag, da haben wir einen Saldo zwischen dem, was vom Inland rausgeht, die Exporte, und dem, was vom Ausland ins Inland reinkommt, die Importe. Und diesen Saldo, den nennen wir Außenbeitrag, da kommen wir nachher noch drauf zurück, ausführlich. Die Exporte 1,6 Billionen Euro. Das sind im Regelfall keine Gütersteuern drauf. Das heißt, das können wir in Relation setzen zur Bruttowertschöpfung. Und dann sehen wir, dass wir gut 50% dessen, was wir im Inland an Wertschöpfung haben, dass wir das in die Ausfuhr hineinbringen. Das ist schon der Hammer, oder? Na, schauen wir nochmal kurz um. Konsum 2,5 Billionen. Bruttoinvestitionen 700 Milliarden, Da steht jetzt Bruttoanlageinvestitionen 750 Milliarden. Dazu muss uns klar sein, dass hier sowohl Bauinvestitionen wie auch Maschinen und sowas da sind. Und was wir hier feststellen können, ist, dass diese Bruttoanlageinvestitionen ganz überwiegend Bauinvestitionen sind. Und hier gibt's eine etwas komische Betrachtung. Normalerweise sagen die Volkswirte nämlich und ziehen dann schon das Lineal raus, damit sie den Studenten eins über die Finger hauen können, dass Investitionen nur von Unternehmen getätigt werden. Und die privaten Haushalte investieren nicht. Aber hier bei der Bauleistung, da werden die privaten Haushalte plötzlich wie Unternehmen behandelt, weil man sagt, ja, die könnten ja vermieten. In dem Moment, wo sie vermieten, sind sie ja dann schon gewerblich und dann haben sie die Unternehmereigenschaft und dann kehrt es dahin. Es ist manchmal so, auch bei dem, was ich euch beibringe, dass das Geschmackssache ist. Ja, ich habe euch schon gezeigt am Beispiel von der Einkommensdefinition, dass man die Dinge so oder auch anders sehen kann. Nochmal, ich behaupte nicht, dass meine Definition von Einkommen die allein seligmachende ist. Ich würde mir nur wünschen, wenn ihr eine andere Definition von Einkommen habt, dass ihr dann wisst, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem, was ich definiere und dem, was der definiert. Und ja, wie gesagt, manchmal gibt es da so Dinge, wo man sagt, kann man so und so sehen, muss man sich nicht unbedingt der Meinung anschließen, könnte man auch hier diskutieren, ob man das anders behandeln sollte. Es ist halt jetzt so behandelt. Ja. Sonst müsste man da auch bei der Wertschöpfung des Baubereiches was rausnehmen. Das ist nicht so erfolgversprechend. So, die Konsumausgaben, private und staatliche Konsumausgaben, wir kommen da gleich noch ein bisschen drauf zurück, aber ein Hinweis, das heißt nicht, dass der Staat diese ganzen 700 Milliarden in der Kantine verfrisst oder sowas, ja, oder dass sie da rauschende Partys schmeißen für irgendwelche Staatsgäste, das bewegt sich irgendwie in dem Bereich der Stellen hinterm Komma. Die von Konsumausgaben des Staates sprechen wir auch dann, wenn er seine Löhne und Gehälter an die Mitarbeiter zahlt. Von Konsumausgaben des Staates sprechen wir dann, wenn er Transfers an private Haushalte gewährt. Zum Beispiel das Kindergeld ist eine Konsumausgabe des Staates. Ja. Also das ist viel umfänglicher. Da haben wir keine Verengung, so wie wir uns Konsum der privaten Haushalte vorstellen, ja, das hat nicht unbedingt was zu tun mit dem, was Konsum des Staates ist. Dann schauen wir noch als letztes auf die Verteilungsrechnung. Wir haben das Volkseinkommen aufgeteilt in Arbeitnehmerentgelt und Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Das ist etwas, wo zum Beispiel die Gewerkschaften immer ganz stark einhängen. Wie ist denn der Prozentsatz des Volkseinkommens, der Arbeitnehmerentgelt ist, der also bezahlt wird als Gegenleistung für Arbeit, im Gegensatz zu den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die bezahlt werden typischerweise für die anderen Produktionsfaktoren, nämlich Grund und Boden, Fremdkapital und Eigenkapital. Und da hätten natürlich die Gewerkschaften als sich selbst so verstehende Sachwalter der Arbeitnehmer gerne, dass der Anteil des Arbeitnehmerentgeltes am Volkseinkommen systematisch steigen soll. Tatsächlich haben wir hier Schwankungen in diesem Anteil, aber hausnummernmäßig sind wir da immer so bei, ja, zwei Drittel bis 75% in etwa, die hier Arbeitnehmerentgelt sind. Dann schauen wir runter, Abschreibungen, das muss man sozusagen gegenrechnen gegen die Bruttoinvestitionen, ja, also Bruttoinvestitionen 738 Milliarden minus die Abschreibungen 640 Milliarden, das hieße also, dass wir hier nur etwa 98 Milliarden Euro wirkliche Nettoinvestitionen haben. Das ist also nicht so wahnsinnig viel für eine Wirtschaft, die diese Wirtschaftsleistung erstellt. Was sich darin auch widerspiegelt so ein bisschen ist, dass wir hier in Deutschland in den letzten Jahren relativ mäßiges Wirtschaftswachstum hatten. Wir waren zwar nicht unfroh, ja, wir waren auch mit diesem verhältnismäßig mäßigen Wirtschaftswachstum relativ weit vorn in Europa und konnten die Arbeitslosigkeit abbauen. Aber das war früher wesentlich stärker, werden wir gleich auch nochmal sehen. Und das Zweite ist natürlich, dass deutsche Unternehmen sehr viel im Ausland investieren und dann natürlich auch dort diese Mehrungen bei den Bruttoanlageinvestitionen haben im Inland. Da lässt man viele Sachen ein bisschen auslaufen. Das heißt, man hat noch die Abschreibungen drauf, aber man hat eigentlich nicht so dieses laufende Erneuern, Aufstocken, Erweitern und so weiter, wie man das früher mal hatte. Ja, und dann gibt's dann noch ein Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen Welt. Hier ist es so, dass eine Verrechnung stattfindet zwischen dem Betrag, der aus der übrigen Welt nach Deutschland reinfließt, weil deutsche Privathaushalte und Unternehmen im Ausland Wirtschaftsleistung herstellen. Also zum Beispiel, wenn jemand aus Kempten im Kleinwalsertal arbeitet, dann verdient er ja dort sein Geld und dann wird aus Österreich das Einkommen nach Deutschland überwiesen und dann entsteht hier ein Primäreinkommen aus der übrigen Welt. Genauso ist es aber auch umgekehrt, ja, dass jemand aus Jungholz meinetwegen in Kempten arbeitet, dann kriegt der sein Geld nach Österreich überwiesen und dann geht das Primäreinkommen da raus. Deswegen also hier ein Saldo, wenn da ein positiver Wert steht mit 94 Milliarden Euro, dann bedeutet das, dass in Deutschland 94 Milliarden Euro mehr eingenommen wird aus dem Primäreinkommen, das im Ausland erwirtschaftet wird, als dafür ausgegeben wird. Was ist der Hauptposten da drin? Der Hauptposten da drin sind einmal Zinseinkünfte aus dem Ausland und zum Zweiten Gewinneinkünfte aus dem Ausland. Ja, wenn ein deutsches Unternehmen im Ausland eine Tochtergesellschaft hat, die mit Gewinn arbeitet und dann wird dieser Gewinn überwiesen an die deutsche Muttergesellschaft, dann landet das auch in dieser Rubrik drin. So, dann schauen wir auf die Folie 23. Wir haben hier eine Erläuterung dessen, was wir uns anschauen in den Statistiken. Zunächst aber ein allgemeiner Hinweis. Und zwar, wenn wir Mehrjahresvergleiche machen. Das ist ja gerade nicht der Fall gewesen. Gerade war die Statistik in sogenannten aktuellen Preisen. Das heißt, jede Ware war mit dem Preis reingestellt, den sie 2019 gekostet hat. Wenn wir aber einen Mehrjahresvergleich machen, dann wollen wir unter Umständen auftrennen zwischen einer Veränderung der Werte durch eine Änderung der Preise und einer Veränderung der Werte durch eine Erhöhung der Menge. Also, nehmen wir ein Beispiel aus euren Firmen. Ihr habt im letzten Jahr in eurer Gewinn- und Verlustrechnung 10% mehr Umsatz verbucht als im Jahr 2018. Dann wäre es doch vielleicht interessant, so einen Anhaltspunkt zu kriegen. Haben wir diese 10% mehr deshalb bekommen, weil es uns gelungen ist, die Preise zu erhöhen um 10%? Oder haben wir die deshalb bekommen, weil wir 10% mehr Kundschaft haben, oder ist es eine Mischung aus beiden? Und um sowas zu machen, in der volkswirtschaftlichen Statistik bildet man dann einen sogenannten Kettenindex. Das heißt, man tut so, als würden für die Verkäufe im Jahre 2019 zum Beispiel noch die Preise aus dem Jahr 2010 gelten. Und dann sieht man, wie hat sich denn die Menge verändert von dem, was wir da betrachten. Und das ist natürlich schon interessant, wenn ich jetzt volkswirtschaftlich mir anschaue, die Wirtschaftsleistung, die erbracht wurde, dann kann ich, wenn ich eine Hyperinflation habe, ja, dann habe ich plötzlich wahnsinnig hohe Geldwerte, die da stehen, aber ich hätte kaum eine Mengenänderung oder vielleicht würde die Menge sogar schrumpfen im Falle einer Hyperinflation. Und deswegen will ich das auftrennen, auseinanderziehen. Ich sage, lass doch mal die Geldpreisänderung beiseite. Schauen wir doch mal, was sich wirklich rein an den Mengen geändert hat. Und das macht man dann eben mit diesem Kettenindex und hat dann sogenannte reale Werte. Ja, das nennt man dann entweder reale Änderungen von irgendwas oder man schreibt eben hin, Preise mit Kettenindex versehen oder so etwas. Wir werden mal gleich noch ein Beispiel sehen dafür, wie das dann formuliert wird. Ja, jetzt zu den Begriffen. Die Wertschöpfung, das haben wir schon gehabt, das ist der Zusatzwert, der auf jeder Produktionsstufe entsteht, ohne preisliche Verzerrungen. Und den kriege ich, indem ich von Steuern und Subventionen befreiten Preis wegziehe, das, was andere Unternehmen an Wirtschaftsleistung erbracht haben. Ja, dann kriege ich diesen Zusatzwert, der auf meiner Wertschöpfungsstufe entstanden ist. Dann Bruttowertschöpfung, Nettowertschöpfung, wissen wir schon, da ist der Unterschied die Höhe der Abschreibungen. Und da sehen wir, das ist also fast ein Fünftel oder es ist ein Fünftel der Bruttowertschöpfung, was die Abschreibung ist, ist also schon ganz nett. Das ist also das, was man beiseite legen muss aus den in dieser Periode geschaffenen Werten, um die Substanz unserer Volkswirtschaft nicht zu verringern, damit man nicht von der Substanz lebt. Ja, muss man 640 Milliarden beiseite legen. Und dann kann man eben den Rest, das ist das, was an zusätzlich entstandener Substanz da ist, diese Nettowertschöpfung, die kann man dann ausgeben. Das Bruttoinlandsprodukt, das ist ein ganz, ganz zentraler Begriff. Den müsst ihr also wirklich sauber intus haben. 3,5 Billionen knapp, aber wie gesagt, die Zahlen braucht man nicht. Das ist der Wert der Güter, die in einem geografischen Gebiet in einer Periode für den letzten Geh- und Verbrauch erstellt wurden. Wenn ich sowas abfrage in der Prüfung, dann wird häufig dieser grüne Text, dieses für den letzten Geh- und Verbrauch, vergessen. Das ist aber nicht so toll, wenn ihr den vergesst, weil wenn wir nochmal kurz auf die letzte Zeile schauen, da geht es um den Bruttoproduktionswert. Der Bruttoproduktionswert, das ist die Summe aller Rechnungen, die in einer Volkswirtschaft geschrieben werden. So, und damit ich vom Bruttoproduktionswert in Richtung dessen komme, was wird tatsächlich an Wirtschaftsleistung hinzugefügt, dann muss ich ja das rausrechnen, was ich an Wirtschaftsleistung verbraucht habe. Und dazu gehören auch diese schon erwähnten Vorleistungen, also diese Materiallieferungen und Dienstleistungen, die andere Unternehmen für mich erbringen. Und diese Vorleistungen, das sind 3,2 Billionen Euro. Also wenn ich jetzt definiere Bruttoinlandsprodukt als Wert der Güter, die in einem geografischen Gebiet in einer Periode erstellt wurden, dann ist dieser Wert um 3,2 Billionen Euro höher als das Bruttoinlandsprodukt. Und dann kann man nicht davon sprechen, dass es eigentlich wurscht ist, ob ich das da habe. Ja? Was meine ich denn, wenn ich sage, für den letzten Geh- und Verbrauch? Naja, das sehen wir nochmal, wenn wir zurückgucken auf diese Folie 22, dann meine ich das, was hier als Verwendung steht, nämlich Konsum, Investition und Export. Das ist der letzte Geh- und Verbrauch. Dann schauen wir mal auf die Folie 24. Hier sehen wir das, was ich euch schon angedeutet habe. Erst einmal oben, wenn wir schauen, da heißt Wirtschaftswachstum, Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt verkettet. Das heißt, wir haben hier die mengenmäßigen Änderungen, alles was an Preisänderungen dabei war, das haben wir rausgenommen. So, und dann sehen wir, wie hoch war denn das Wirtschaftswachstum? Für die ersten zwei Zeiträume sehen wir nur die Dekade, also so 10 Jahreszeiträume. Wobei, wenn ihr da mal hinschaut, so richtig genau, dann ist das eigentlich falsch, was da steht. Ja? Weil dann wäre nämlich hier bei den ersten beiden Balken das Jahr 1960 in beiden Dekaden drin und auch das Jahr 1970 wäre in beiden Dekaden drin und sowas. Also das ist irgendwie so ein bisschen unsauber formuliert hier. Das gibt eigentlich so jetzt nicht den Wahnsinnssinn, wenn man das so macht. Aber uns geht es gar nicht darum. Diese erste Phase 1950 bis 1960 mit einem durchschnittlichen jährlichen realen Wachstum von 8,2%, diese erste Phase, das ist das deutsche Wirtschaftswunder und da können wir auch noch die Phase 1960 bis 1970 dazu nehmen mit nur noch 4,4% und sogar noch bis 1973 in etwa. Das wäre so die Phase des Wirtschaftswunders. Dann kommt ein großer Einbruch. Ihr seht hier 74, 75. Das war der erste Ölpreisschock. Da ging es um eine Auseinandersetzung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, bei dem dann sich die OPEC gebildet hat, um die Produzenten von Rohöl zu vereinigen, weil sie gesagt haben, der Westen ist da verwundbar beim Rohöl und wir bilden jetzt ein Kartell. Darf man im Inland nicht, aber international kann man da schlecht was dagegen unternehmen. Wir bilden jetzt ein Kartell, mit dem wir die Preise nach oben treiben und die Mengen verknappen. Dann wollen wir dem Westen mal zeigen, was er davon hat, dass er Israel immer unterstützt. Naja, das hat man damals dann gemacht und dann ist die Wirtschaftsleistung erstmal eingebrochen. Ein bisschen. Und das war dann der Anfang, dass in Deutschland erstens Energiesparen überhaupt einmal Thema wurde. Ja, wenn ich zum Beispiel schaue bei meinen Schwiegereltern daheim, da ist ein mittlerweile stillgelegtes Hallenbad dabei. Warum ist es stillgelegt? Als man das Haus gebaut hat, hat einfach das Heizen nichts gekostet. Und wie hat man es dann gebaut? Naja, man hat halt einfach ein betoniertes Loch in den Boden hineingemacht. Das heißt, wenn man das Schwimmbad beheizt, dann beheizt man das umliegende Erdreich gleich mit. Isolation hat es damals nicht gegeben als Thema, weil Öl hat ja nichts gekostet. Also das eine ist, dass man angefangen hat, Energie zu sparen. Und das zweite war, dass man eine Energiewende gemacht hat. Man hat gesagt, weg vom Öl und dreimal dürft ihr raten, wohin? Zur Kernenergie. Ja, das war dann so die Phase, in der man in großem Umfang in Deutschland Kernkraftwerke angefangen hat zu bauen. Ja, dann haben wir nochmal ein Anknüpfen an alte Zeiten in den Jahren 76 bis 79 in etwa und dann 80, 81, 82 haben wir nochmal so einen Ölpreisschock, da hat es wieder ein bisschen Raufereien gegeben auf der Welt, aber naja. Und seither hat man dann eigentlich nicht mehr so richtig den Anschluss an hohe Wachstumsraten gefunden. Eine Ausnahme ist 1990, 91. Dreimal dürft ihr raten, warum. Ah ja, genau, da war deutsche Wiedervereinigung und hier hat dann der Westen wahnsinnig viele Waren produziert für den Osten, weil dort entsprechende Nachfrage war. Das hat hier nochmal so einen Boom beschert und dann ab 1991 haben wir dann eigentlich die gesamtdeutsche Situation und die war dann deutlich gemäßigter. Ganz einfach deshalb, weil zunächst einmal dieser ostdeutsche Wirtschaftszusammenbruch ganz wahnsinnig viel zerstört hat und dementsprechend auch drauf gedrückt hat. Im Westen ist da noch einiges gewachsen, während im Osten eben alles Mögliche zusammengekracht ist. Und dann hat man eben im Schnitt eine deutlich niedrigere Wachstumsrate. Das Ganze ist dann auch nochmal gekoppelt worden, so ein bisschen mit weltwirtschaftlichen Problemen, hat dann die Wachstumsrate um die Jahrtausendwende nochmal weiter abgesenkt. Und dann sehen wir plötzlich so ab 2006 in etwa wieder ein paar hohe Wachstumsraten. Und das ist etwas, Entschuldigung, dafür hat die deutsche Wirtschaft den Grundstein gelegt, Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, Und zwar, indem sie ganz radikal sich verändert hat. Diese radikale Veränderung war erstens, dass extrem viel von dem, was bisher in Deutschland produziert wurde, nicht mehr in Deutschland produziert wurde, sondern jenseits des früheren Eisernen Vorhangs in den osteuropäischen Staaten, weil dort eben dramatisch niedrigere Löhne waren und alles, was also lohnintensive Produktion war, kam auf den Prüfstand, kann man das nicht auch dort machen lassen. Die Produktivität dort ist vielleicht niedriger, die Qualität ist vielleicht nicht so hoch, aber wenn ich dafür riesige Lohnvorteile bekomme, dann ist es trotzdem attraktiv, dort zu produzieren. Und teilweise haben diese Unternehmen durchaus aufgeholt und zeigen jetzt westlichen Unternehmen, was denn der momentane Standard der Technik ist. Ja, das darf man nicht verkennen. Die Produktion fand also, wurde verlagert und ein zweites fand statt. Wir hatten in Deutschland eine sehr lange Phase von Lohnzurückhaltungen bei den Lohnvereinbarungen. Und das führt dazu, dass, wenn die Preise weiter steigen, die Löhne aber nicht, dass dann der Prozentsatz des der Kosten für das Produkt, der auf die Löhne zurückgeht, beziehungsweise der Prozentsatz der Wertschöpfung, den ich brauche, für die Löhne zu bezahlen, dass das sinkt und damit werde ich unabhängig von dem Standort, an dem ich produziere, unabhängig davon, dass wir in Deutschland eben hohe Löhne haben, werde ich dann plötzlich wettbewerbsfähiger, wenn meine sogenannten Lohnstückkosten, also das, was ich an Lohnanteil in dem Warenpreis drin habe, wenn ich diese Lohnstückkosten nach unten bringe, dadurch, dass die Löhne nicht so stark ansteigen und ich auf der anderen Seite kräftig rationalisiere. Und das war eine Entwicklung, die da eben stattgefunden hat. 2005, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, da wurde damals die sogenannte Agenda 2010 verabschiedet und in dem Zusammenhang kam dann auch Hartz IV. Das wurde damals von einer rot-grünen Regierung eingeführt unter Führung der SPD und Gerhard Schröder, auch wenn die SPD das heute nicht mehr so gern wissen will. Und viele meinen, dass also dieses Hartz IV der Auslöser dafür war, dass es auf dem deutschen Arbeitsmarkt so viel besser geworden ist. Ich kann mich dem Votum nicht ganz anschließen. Ich glaube, die beiden Auslöser waren eher diese Transformation der deutschen Wirtschaft einerseits und die Senkung der Lohnstückkosten andererseits. Will aber gerne zustimmen, dass die Einführung von Hartz IV erstens notwendig war, weil die Sozialstaatskosten anders nicht zu bezahlen waren und weil das zusätzliche Anreize zum Arbeiten geschaffen hat. Und zweitens, dass es sicherlich auch nochmal so ein bisschen beschleunigt hat, dass der Abbau von Arbeitsplätzen aufgehalten wurde und im Gegenteil Arbeitsplätze aufgebaut wurden und dann eben Leute auch aus der Arbeitslosigkeit gerne in diesen Arbeitsbereich hineingegangen sind. So, dann sehen wir 2009 einen fetten Balken nach unten. Das ist die weltweite Finanzkrise, hat schon ein bisschen angefangen 2008. 2009 dann weitergegangen. Die Amerikaner nennen das The Great Depression, weil sie sich anscheinend nicht mehr zurückerinnern an die Depression in den 1920er, 30er Jahren, die wesentlich krasser noch war. Aber das ist eine deutliche Zäsur gewesen in diesem Wachstumsprozess. Und wenn ihr dann seht, für die Jahre 2010, 2011 riesig hohe Wachstumsraten, na, dann gilt das, was ich vorher auch schon erwähnt habe, da ist erstmal ein Gutteil Aufholjagd dabei. Ja, also mit dem Wachstum im Jahr 2010, da hatten wir noch bei Weitem nicht das erreicht, was in 2009 weggebrochen ist. Das hat man dann irgendwie in 2011 geschafft. Ja, da sind dann vielleicht so 2/3, 4/5 von der Säule sind hier aufholen noch des restlichen Defizits aus 2009 und dann ist ein bisschen Wachstum dabei. Und weil das in Deutschland nicht so wirklich oder weil Deutschland da so ein bisschen isoliert war in diesem Nachholen und die übrige Welt nicht sich so gut erholt hat von diesem Schock aus der Finanzkrise. Deswegen haben wir dann auch in den Jahren 2012 und 2013 ziemlich niedrige Wachstumsraten, weil diese üblichen Impulse aus dem Export deutlich schwächer ausgefallen sind. Naja, dann lief es wieder ganz gut bis auf 2019, da haben wir diese 0,6% dastehen. Das hängt damit zusammen, nicht zuletzt, dass wir diese großen weltpolitischen Unsicherheiten hatten. Ja, Donald Trump, dieser Bully im Weißen Haus, hat ja sich im Prinzip mit jedem angelegt. Wir werden nachher noch sehen, warum. Der irgendwie in größerem Umfang Handel mit den USA betrieben hat. Und das hat weltweit für Verunsicherungen gesorgt. Ja, wenn zum Beispiel es so ist, dass die USA einen Handelskrieg mit China führen und weniger chinesische Waren nach USA importiert werden, dann sind halt ein Gutteil dieser Waren auch produziert mit deutschen Maschinen. Das heißt, dann verkaufen wir auch diese Maschinen nicht nach China. Und das hat hier drauf gedrückt, der Brexit hat drauf gedrückt, mit dem wir uns gleich auch noch ein bisschen beschäftigen werden. Das ist also schon 2019 nicht so toll gelaufen dieses Jahr. Ja, dann schauen wir uns mal 2021 an. 2020 rechnen wir, wie gesagt, damit, dass knapp 6% die Wirtschaftsleistung runtergehen wird. Und wir glauben, dass wir fürs Jahr 2021 ein bisschen über 4% Mehrung erwarten dürfen. Es gibt ein paar optimistischere, ein paar pessimistischere Prognosen als das, was ich hier wiedergegeben habe. Das ist so Pi mal Daumen, ein Mittelwert zwischen den Prognosen, die momentan im Raum stehen. Ja, dann wollen wir noch mal weiter gucken. Auf der Folie 25 haben wir noch mal so ein bisschen diesen Übergang dargestellt. Wir sehen 1991, das ist das Jahr der Wiedervereinigung, da hatten wir in Deutschland einen Dienstleistungsanteil von 62% und einen Produktionsanteil von ohne Bau von 31% plus 6% Bauen, da sind wir also bei 37% plus 1% Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, da sind wir bei 38%. So, und wenn wir jetzt mal schauen aufs Jahr 2019 durch einen Klick auf die Animationsgeschichte, dann sehen wir, wir haben also jetzt praktisch 70% Anteil Dienstleistungen und nur noch einen Anteil von 30%, was Produktion ist. Das ist also eine deutliche Veränderung, die wir hier sehen. Diese Veränderung ist, wie gesagt, ganz stark entstanden durch die Verlagerung von Produktion im Inland, was uns hier viele Arbeitsplätze gekostet hat im Bereich der schwach qualifizierten Tätigkeiten und andererseits aber die Wertschöpfung im Inland teilweise nochmal deutlich nach oben gefahren hat. Und die Frage ist natürlich, wer profitiert von dieser Wertschöpfungsaufbesserung? Zu wessen Gunsten ist es hauptsächlich gegangen? Da sehen wir dann nachher mehr. So, das Bruttoinlandsprodukt habe ich ja schon gesagt, das ist so ein ganz wichtiger Block, der unbedingt beachtet werden muss, wo man unbedingt auch wissen muss, von was spricht man da. Und dieses Bruttoinlandsprodukt ist ein Kind des Zweiten Weltkrieges, weil dort vor allem die Alliierten wissen wollten, was kann denn an Wirtschaftsleistung von den einzelnen Partnerstaaten beigesteuert werden? Wie groß ist denn die Wirtschaft? Wie leistungsfähig ist die? Und dann hat man gesagt, naja, lasst uns doch zusammenzählen, was die denn so produzieren. Und dann hat man gesagt, ja, machen wir das mal, zählen wir das mal zusammen. Und jetzt haben wir ja schon gelernt, aus diesem Bruttoinlandsprodukt kann ich ja ableiten, wenn ich da diese Steuern und Subventionen auf die Produkte raustue, dann komme ich auf die Bruttowertschöpfung. Wenn ich dann noch die Abschreibungen rausziehe, dann komme ich auf die Nettowertschöpfung. Ich kann also aus diesem Bruttoinlandsprodukt ableiten, wie viel an Faktoreinkommen in einer Wirtschaft zur Verfügung steht. Dann kann ich eventuell noch diese grenzüberschreitenden Flüsse hernehmen, um das zu bereinigen. Und dann hätte ich also dieses Faktoreinkommen in einer Wirtschaft. Und deswegen gibt es auch die Verwendung dieses Bruttoinlandsproduktes als ein Wohlfahrtsindikator. Und da sagt man, ja, also du kannst schlecht Deutschland mit Luxemburg vergleichen, also muss man irgendeine Relativierung machen, damit man da vergleichbarer wird. Und diese Relativierung passiert, indem man das Bruttoinlandsprodukt auf eine Pro-Kopf-Basis runterrechnet. Und dann macht man also internationale Vergleiche über den Wohlstand der Nationen und so weiter, macht man, oder auch über die Wirtschaftskraft der Nationen, macht man ganz gern mal so als Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und in der Animation seht ihr da jetzt eine Karte, ohne irgendwelche Abdeckungen, und ihr könnt sehen, dass diese Wohlfahrtsmaße zu unterschiedlichen Werten führen. Mit am reichsten ist Norwegen. Das Einzige, was glaube ich noch reicher ist, ist irgendwie Katar, und das ist so klein, dass wir es gar nicht sehen. Vielleicht noch Luxemburg in der Kategorie, ja, aber sonst Norwegen, Schweiz, Irland und Island verwundern uns ein bisschen. Island kann jetzt selber keine Erklärung liefern im Moment, aber Irland kann eine Erklärung liefern. Irland ist vor allem deshalb hier so stark dabei, weil dort viele Europazentralen von US-amerikanischen Konzernen sitzen. Warum sitzen die dort? Erstens, weil in Irland Englisch gesprochen wird. Zweitens ist man eine Zeitstunde näher dran an den USA als in Zentraleuropa. Und drittens, und das ist das Entscheidende, sind die Iren verdammt großzügig, was Steuern für Unternehmen angeht. Ich weiß nicht, ob euch das in Erinnerung ist, es gab mal vor ein paar Jahren die Nachricht, wie viel Einkommensteuer denn Apple auf seine europäischen Gewinne in Irland zahlt. Das waren wahnsinnig hohe Beträge, ja, das war ein Prozentsatz von 0,05%. Fragt mal eure Eltern, was die an Prozentsatz zahlen Einkommensteuer. Ja, das sind irgendwie Werte 20%, 30%, 40%. Und die 0,05%. Der normale irische Handwerker zahlt auf seine Einnahmen etwa 14-15%. Das Ganze ist deshalb so günstig, weil hier internationale Steuergestaltungen ausgenutzt werden. Und das ist das eigentlich Skandalöse daran, dass eine Firma wie Apple da so wenig Steuern zahlt, dass das auch noch weitestgehend legal ist. Ja, die Europäische Kommission hat einen Prozess angestrengt, dass die Unternehmen hier zu wenig Steuern zahlen würden. Das wäre eine verdeckte Subvention Irlands für die Unternehmen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist vor kurzem die Europäische Kommission damit in zweiter Instanz unterlegen bei diesem Prozess. Aber da lagert es mich bitte nicht drauf fest, das müsste ich jetzt erst einmal recherchieren nochmal. Aber es ist für uns jetzt nicht so wichtig, dass wir das wirklich genau wissen müssen. Ja, wenn ihr hier schaut, so als Basisszenario USA, Australien und Skandinavien besonders stark, Mitteleuropa, Kanada, Japan, zweite Liga und der Rest dann später. Jetzt haben wir aber doch noch eine Geschichte, die wir uns anschauen sollten. Erstens mal, wenn wir hier diese Länder vergleichen, dann ist ja dieser Betrag, der sich da ergibt, wenn ich umrechne, also was weiß ich, 1 Euro sind 1 Dollar und 16 oder sowas. Wenn ich da umrechne, dann heißt es ja noch nicht, dass ich mit dem 1,16 Dollar in den USA das gleiche kaufen kann wie bei uns. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr in Urlaub fahrt, dass ihr was ich, in Italien, wenn ihr jetzt nicht gerade auf der Piazza San Marco seid oder in Sichtweite der Spanischen Treppe, dass ihr in Italien ein Espresso an der Bar im Lokal für 1 Euro bekommt. Wenn ihr euch hinsetzt, wird's teurer. Und bei uns, wenn ihr in so eine Espresso-Bar reingeht und holt euch da ein Espresso, dann kostet der halt 1,80. Das heißt, die Kaufkraft von unserem Geld, was ich für 100 Euro kaufen kann, ist unterschiedlich viel in den einzelnen Ländern. Und deswegen gibt's das Ganze dann auch sogenannt kaufkraftbereinigt. Und wenn ihr da mal klickt, dann kommt eine Karte, die kaufkraftbereinigt ist. Das heißt, hier sage ich, wir nehmen als Ausgleich zu diesem Bruttoinlandsprodukt her, um wie viel unterscheidet sich diese Kaufkraft, wie viel mehr Waren oder wie viel weniger Waren kann ich in dem einen oder anderen Land kaufen. Und dann sehen wir plötzlich, jetzt hat Deutschland Anschluss gefunden an Skandinavien und Australien, weil bei uns zum Beispiel Lebensmittel ziemlich günstig sind im Vergleich zu den genannten Ländern. Und auch die Sonderstellung von Island ist verschwunden, weil die hier plötzlich eben in Rechnung stellen müssen, dass man wahnsinnig viel von dem, was sie konsumieren, erst einmal von außerhalb hinbringen muss. Nur Irland und Luxemburg haben noch und Katar haben ihre Ausnahmestellung behalten als besonders wohlhabende Regionen, also sozusagen als Kategorie 1 oder 2 Staaten, und der Rest fängt dann mal an mit Kategorie 3 bei diesen 50.000 bis 75.000 Dollar pro Kopf. Ja, was wir jetzt aber natürlich immer noch nicht wissen ist, wie verteilt sich denn eigentlich dieser Durchschnittswohlstand im Land? Ich gehöre zu der Generation, die noch wehrpflichtig war und durfte dann auch zur Bundeswehr gehen. Und da gab es dann eine Dienstverordnung her, wo also drin stand, bei Erreichen von 1,20 Meter Wassertiefe hat der Soldat selbstständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen. Das war aus Versicherungsgründen. Und parallel dazu gab es dann so einen Joke unter den Leuten, es sollen schon Soldaten in durchschnittlich nur 1,20 Meter tiefem Wasser ertrunken sein. Der Punkt ist hier dieses Wort Durchschnitt. Ja, ein Durchschnitt bildet sich dadurch, dass ich Werte habe, die höher sind, die niedriger sind. Typischerweise ist ganz selten, dass man wirklich alle Werte auf der gleichen Höhe hat. Und so ist es hier auch. Dieser durchschnittliche, die durchschnittliche Wirtschaftsleistung sagt noch lang nichts darüber aus, ob der Bürger im Schnitt in diesen Ländern etwas davon hat, dass diese hohe Wirtschaftsleistung erreicht wird. Und wer von euch viel im Ausland unterwegs ist, der sieht schon, dass es hier unterschiedlichen Alltagsreichtum gibt und dass es ein unterschiedlich starkes Gefälle gibt zwischen Arm und Reich in den einzelnen Staaten. So, ihr seht da noch, ich habe im schwarzen Text Kaufkraftbereinigung da, Kaufkraftbereinigt wäre dann also das Adjektiv dazu. Und da oben bei der Legende zu der Karte steht GDP, das Gross Domestic Product oder Bruttoinlandsprodukt, und dann PPP, das habe ich da unten erläutert, Purchasing Power Parity, also Kaufkraftgleichheit. Und das heißt eben das Gleiche wie diese Kaufkraft bereinigt hier. Dann schauen wir mal auf die Folie 27. Hier sind wir jetzt bei der Verteilungsrechnung. Da halt man instinktiv die Hand auf und sagen, ist da was für mich dabei? Ja, da ist was für uns dabei. Zunächst einmal haben wir das Bruttonationaleinkommen oder was man früher Bruttosozialprodukt genannt hat. Der Unterschied zwischen dem Bruttoinlandsprodukt und dem Bruttonationaleinkommen ist das, dass beim Bruttonationaleinkommen geschaut wird auf das, was die in einem Land Wohnenden einnehmen, wohingegen beim Bruttoinlandsprodukt darauf geschaut wird, was in einem Land produziert wird. Und der Unterschied ist das, was von der Wirtschaftsleistung, die im Inland erzeugt wird, rausgeht, ist nicht im Bruttonationaleinkommen drin. Dafür ist das, was aus dem Ausland reinkommt an Einkommen, mit drin im Bruttonationaleinkommen. Also das ist sozusagen der Geldtopf, der im Inland ausgegeben werden kann. Egal, ob er dann auch tatsächlich hier ausgegeben wird oder nicht. Aber das ist der Geldtopf, den die im Inland wohnenden Leute zur Verfügung haben, um ihn auszugeben. Und dieses Bruttonationaleinkommen ist, weil wir da vorher diesen Saldo gesehen haben mit dem plus 95 Milliarden für Deutschland, deswegen ist das Bruttonationaleinkommen höher als das Bruttoinlandsprodukt. Ja, man kann, wo es ein Bruttonationaleinkommen gibt, auch ein Nettonationaleinkommen rausrechnen. Dann gibt es den Begriff des Volkseinkommens. Da bereinigt man mal wieder um Steuern und Subventionen, ja, sodass man also den tatsächlichen Warenwert hat, der von Inländern geschaffen wurde, und kriegt dann nur noch 2,5 Billionen Euro. Allerdings könnte man davon auch ganz gut essen gehen. Und dann wird halt sehr genau geschaut, wie schon erwähnt, von den Gewerkschaften vor allem, was ist denn hier die Aufteilung zwischen den Einkünften für Arbeit und den Einkünften für Kapital. Es gibt dann noch einen weiteren Begriff, der immer wieder mal auftaucht, vor allem dann auch im sechsten Semester nochmal auftauchen wird, der Begriff des verfügbaren Einkommens. Der wird hier also auch nochmal auftauchen. Da geht es darum, dass man also von dem, was man brutto an Einkommen hat, dass man davon wegzieht, Steuern, Sozialabgaben und gegebenenfalls Transfers dazu rechnet, wobei die Definition dieses Begriffes verfügbares Einkommen nicht so 100% einheitlich ist. Manche sagen dann auch statt verfügbares Einkommen schon Nettoeinkommen, wenn sie das Gleiche meinen. Und da wird es dann immer ein bisschen unsauber, aber das soll uns jetzt nicht jucken bis zum sechsten Semester. Hier seht ihr auf der Folie 28. Auf der Folie 28 seht ihr nochmal die Entwicklung der Einkommen. Und zwar einmal in dunkelblau das Arbeitnehmerentgelt und einmal in hellblau das Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Ihr seht, dass die Entwicklung des Arbeitnehmerentgeltes deutlich stetiger ist als das des Unternehmens- und Vermögenseinkommens, und dass die Phasen steilen Anstieges nicht zusammenfallen. Unbedingt. Ja, wir haben in dem Abschnitt 2013 bis 17 haben wir so eine Übereinstimmung. Aber wenn wir mal den Zeitraum anschauen von 2003 bis 2013, dann haben wir da kaum mal eine Übereinstimmung in dem Anstieg. Und deswegen kommt es eben immer wieder zu Verschiebungen in dieser Relation von dem Arbeitseinkommen zu den Unternehmens- und Kapitaleinkünften. Und das wird eben sehr stark immer beargwöhnt, und dann stellt im Anschluss typischerweise die Gewerkschaft eben höhere Lohnforderungen, um das wieder aufzuholen und so weiter. Das findet regelmäßig statt, wie das Amen in der Kirche sozusagen. Wenn wir die Animation betätigen, dann sehen wir auf unserer Folie Bruttolöhne und Gehälter und Nettolöhne und Gehälter, wie die sich entwickeln. Und wir sehen, dass die Entwicklung auseinanderfallen kann. Im Jahr 2019 sehen wir, dass die Nettolöhne und Gehälter stärker gestiegen sind als das Brutto. Nehmen wir mal das Jahr 2011. Da sehen wir, dass die Bruttolöhne und Gehälter deutlich stärker gestiegen sind als die Nettolöhne und Gehälter. Womit hängt das zusammen? Das hängt vor allem zusammen damit, ob in einem Jahr die Sozialabgaben sich deutlich verringert oder erhöht haben, und vielleicht das Ganze auch noch gekoppelt mit einer Absenkung von so etwas wie dem Solidaritätszuschlag. Der ist jetzt in 2019 nicht gesenkt worden, aber in 2010 war da so eine Senkung davon. Und das führt dazu, dass ich dann plötzlich unterschiedlich starke Entwicklungen habe von Brutto und Netto. Dann Schauen wir auf die Folie 29, Verwendungsrechnung. Sie stellt zusammen, welcher Sektor in welchem Umfang Güter aus dem In- und Ausland bezieht. Wir haben ja gesehen, dass wir da diese Import- und Exportrechnung drin haben und wir haben gesehen, dass wir Konsum drin haben plus Investitionen. Und wenn es hier also um den Güterbezug geht, dann muss ich da gegen dieses Beziehen der Güter aus dem Ausland, muss ich dann auch reinrechnen, was habe ich denn an Güterbezug aus dem Ausland. Und dann können wir hier diese Rechnung aufstellen. Ich habe hier nochmal etwas ausführlicher dargestellt, was denn alles zum Sektor Staat gehören kann. Da haben wir einmal die klassischen Gebietskörperschaften, das sind für Deutschland 3 Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden. Und dann haben wir zwischen den Gemeinden und den Bundesländern noch 2 Ebenen drin, das sind Gemeindeverbände, da haben wir die Landkreise und die Bezirke. Die Landkreise und die Bezirke oder wie es in anderen Bundesländern als Bayern heißen, Regierungspräsidien, Landschaftsverbände und sowas. Diese Landkreise und Bezirke sind keine originären Gebietskörperschaften, sondern sind sozusagen abgeleitet aus den Rechten der Gemeinden. Ja, dann gehört zum Sektor Staat dazu die EU-Finanzmittelanteile, die gesetzlichen Sozialversicherungen und die Sonderhaushalte der Gebietskörperschaften, Bundeseisenbahnvermögen. Was hier in dieser Rechnung nicht dazu gehört, das ist sowas wie Stadtwerke GmbHs, die also mit Gewinnerzielungsabsicht arbeiten. Hier sind sozusagen nur die drin, die ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten. An Staatsunternehmen, also was weiß ich, so Schwimmbadbetrieb oder sowas, das wäre da vielleicht mit dabei. Oder Krankenhäuser. Die gewinnerzielenden Bereiche, die wären bei den Unternehmen da, aber wie gesagt, es gibt auch andere Abgrenzungen, wo dann diese Stadtwerks GmbHs dem Sektor Staat zugeschlagen würden, wenn denn diese Stadtwerks GmbHs überwiegend dominiert werden vom Staat, wenn er also die Mehrheit der Stimmrechte hat. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn es um die Staatsverschuldung geht, dann wird darüber gefeilscht, soll man jetzt diese Unternehmen mit einrechnen oder nicht und so. Ja, ich habe euch auf der Folie 30 mal aufgeführt, was wir als Staatshaushalt haben. Wenn ihr in den unteren Teil schaut, da seht ihr mal ein gesamtes Jahr. Und dann können wir hier sehen, im gesamten Jahr hatten alle öffentlichen Haushalte in der vorher gezeigten Definition einen Überschuss von 45 Milliarden Euro erzielt über die Ausgaben. Und dann sehen wir auch, was hatten es denn so an Einnahmen? Da sehen wir 1,5 Billionen Euro hatte der Staat da insgesamt an Einnahmen. Das wird ein bisschen dadurch relativiert, wenn wir uns mal anschauen, ganz unten die Sozialversicherung, das sind allein schon 700 Milliarden Euro. Also es ist nicht so, dass wir 1,5 Billionen Euro Steuern zahlen würden und dann noch die Sozialversicherung obendrauf, sondern das ist da eben mit drin. Und die größten Einnehmer sind der Bund und die Länder natürlich, gefolgt erst mit deutlichem Abstand von den Kommunen. Ja, dann können wir mal gucken, wie hat sich das geändert mit den Steuern. Ich habe jetzt nur die Zahlen fürs erste Quartal 2020 drin, aber da war ja der Corona-Lockdown schon in Kraft. Und da sehen wir, plötzlich haben wir nicht ein Viertel von diesem Jahresüberschuss, der wäre dann so bei 11 Milliarden plus oder sowas, sondern wir haben ein massives Defizit von 20 Milliarden Euro, die da sind, weil eben die Einnahmen ziemlich stark eingebrochen sind. Und das quer über alle Ebenen. Einzige Ausnahme im Moment noch die Länder, bei denen merkt man es noch nicht so stark, aber das kommt noch. Und das ist dann eben ein ganz neues Spiel, wo der Staat sich überlegen muss, wie reagiere ich darauf? Nehme ich Schulden auf, um das auszugleichen, oder fahre ich meine Ausgaben runter, um das auszugleichen? können wir uns eigentlich mal kurz überlegen, oder? Wir haben jetzt diese Corona-Krise, die deutsche Wirtschaft geht nach unten, damit sinkt auch das Steueraufkommen. Wie sollte man denn als Staat darauf reagieren? Soll man sagen, wir achten auf einen weiterhin positiven Haushaltsüberschuss, deswegen sparen wir? Oder sollte man sagen, nee, lasst uns eher noch ein bisschen mehr Geld ausgeben im Vorjahr, auch wenn wir das auf Kredit finanzieren müssen? Der Unterschied ist der, dass wenn der Staat sagt, ich halte meine Ausgaben aufrecht und gebe vielleicht sogar noch mal mehr aus, dann kann ich hoffen, dass hier ein Mehr an Güternachfrage entsteht und dass dadurch ein Teil der verlorenen Güternachfrage von Unternehmen und Privathaushalten, weil die stärker sparen müssen, beziehungsweise gar nicht fertigen konnten, dass ein Teil dieser verlorenen Güternachfrage aufgeholt werden kann von diesen staatlichen Ausgaben. Deswegen hat man sich in der Tat entschlossen, dass man hier die Ausgaben weitestmöglich aufrechterhält, zumindest was die Bund angeht und die meisten Länder. Und bei den Gemeinden ist es noch nicht so ganz raus. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Die Finanzlage der Gemeinden in Bayern scheint so zu sein, zumindest im Süden Bayerns, dass die auch alle ihre Ausgaben bis auf Weiteres aufrechterhalten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dort, wo die Gemeinden ohnehin schon Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren, selbst in guten Zeiten, dass sie dort durchaus anfangen, den Gürtel heftig nochmal enger zu schnallen, was ein bisschen kontraproduktiv wäre, wenn wir doch alle hoffen, dass wir möglichst schnell aus dem Loch rauskommen. Ja, Verwendungsrechnung geht noch ein bisschen weiter, da haben wir dann eben diese grenzüberschreitenden Geschichten, die werden wir uns im nächsten Teil dieser Vorlesung ein bisschen genauer anschauen. Hier nur ein allgemeiner Hinweis, dass wir das abrunden, was da vorhin bei diesen drei Säulen zu sehen war. Die grenzüberschreitenden Güterströme, die werden in der Handels- und der Dienstleistungsbilanz abgebildet. Es gibt nicht nur Güterströme, sondern es gibt zum Beispiel auch die Einkommensströme, die sind dann in einer Primäreinkommensbilanz drin. Gibt es noch ein paar mehr. Ja. Aber hier geht es uns jetzt nur mal um die Güter, die über die Grenze gehen. Und Güter ist der Sammelbegriff für Waren, das, was ich anfassen kann. Die sind in der Handelsbilanz drin. Und für Dienstleistungen, die kann ich nicht anfassen, die sind in der Dienstleistungsbilanz drin. Wann bei der Ware das Verbringen über die Grenze stattfindet, das ist relativ eindeutig. Ja, wenn es halt über die Grenze geht, beziehungsweise, naja, so ganz eindeutig ist es auch nicht. Es gibt zum Beispiel den Freihafen in Hamburg, da werden dann Waren vom Schiff runtergeladen in diesen Freihafen hinein und dann gelten die noch nicht als importiert. Erst wenn sie aus dem Freihafen rausgebracht werden nach Deutschland, erst dann gelten sie als importiert. Das Ganze hat den Grund, dass hier ja auch viel Umschlag stattfindet, dass also Ware in Hamburg ausgeladen wird und dann weitergefahren wird nach Schweden oder so etwas. Und wenn man dann zwischendrin immer erst diese Versteuerung machen würde, das wäre ein bisschen arg mühsam und ziemlich umsonst, weil man es dann im Zweifelsfall bei der Ausfuhr wieder erstatten muss. So, wie ist es jetzt bei der Dienstleistung? Wann wird denn die erbracht, beziehungsweise wann geht denn die über die Grenze? Und da bleiben wir doch gleich beim Reisen, weil das tun die Deutschen eh am liebsten. Ja, die deutsche Reiseverkehrswirtschaft pfeift so ein bisschen auf dem letzten Loch, weil die Deutschen heuer so verdammt wenig reisen. Ja, das ist ja auch nicht so erstaunlich, ja, wenn wir uns anschauen, wie sich die Corona-Zahlen entwickelt haben nach dem Ende der Ferienzeit, dann war das nicht immer die glücklichste Entscheidung zu reisen. Aber die Deutschen geben wahnsinnig viel Geld im Ausland aus, nämlich 83 Milliarden. Demgegenüber geben Ausländer im Inland aus 37 Milliarden für Reisen. Und damit sehen wir auch schon, wie das mit der Dienstleistung funktioniert. Wenn ein Amerikaner in München ins Hofbräuhaus geht, um sich die Kanne zu geben, dann ist es ein Export von Dienstleistungen in die USA, weil er hier eben diese Bewirtung in Anspruch nimmt. Wenn ein Deutscher in Madrid ins Taxi steigt, um sich vom Flughafen zum Bahnhof bringen zu lassen, dann ist es ein Import von einer Transportdienstleistung nach Deutschland. Das heißt, es geht darum, wo haben die Leute ihren Wohnsitz, nicht ihre Staatsbürgerschaft, sondern ihren Wohnsitz. Und wenn sie sich von dort wegbewegen ins Ausland und dort dann Leistungen in Anspruch nehmen, dann gilt es als ein Dienstleistungsexport aus dem Land der Inanspruchnahme in das Wohnsitzland. Und umgekehrt eben als Import aus Sicht des Wohnsitzlandes, dort wird dann die Dienstleistung importiert. Der Saldo aus Handels- und Dienstleistungsumsätzen, also sprich Export von Waren plus Export von Dienstleistungen minus Import von Waren minus Import von Dienstleistungen, das Saldo ist der Außenbeitrag. Und da beschäftigen wir uns jetzt dann gleich noch ein bisschen damit.